für mich ist es immer wichtig, das Thema anzusprechen, ohne Schuldzuweisung und Wege aufzuzeigen, um diese gesundheitlichen Gefahren, die entweder schon da sind durch das Gewicht oder die drohen, anzusprechen. Alkohol hat einen weiteren Negativeffekt, dass er einen kurzen Unterzucker erzeugt, was Hunger erzeugt. Deswegen gehen viele nach Genuss von Alkohol an den Kühlschrank oder den Schleckschrank und räumen den aus. Lebensstiländerung in einem positiven Umfeld, realistische Ziele, regelmäßige Bewegung, das sind die Faktoren, die ich bei den Patientinnen und Patienten sehe, die dann auch zum dauerhaften Erfolg führen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Denn diesmal geht es, passend zum Weltherztag, um das Thema Übergewicht. Und das gehört zu den 5 wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neben dem Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes und den Fettstoffwechselstörungen. Die gute Nachricht, diese sogenannten Big Five, die sind allesamt modifizierbar. Und das heißt, wer sie erkennt und aktiv angeht, der kann seine Herzgesundheit deutlich verbessern. Nur gerade ja mit dem Reduzieren von zu vielen Pfunden auf der Hüfte, da haben dann doch viele so ihre liebe Not. Wie kann es also gelingen, Gewicht nachhaltig zu reduzieren? Sind da vielleicht die Abnehmspritzen eine gute Option? Gerade auch vielleicht für Herzkranke? Und wie können hier Hausarzt oder der Kardiologe unterstützen? Das alles möchte ich von meinem heutigen Gesprächspartner erfahren, Dr. Norbert Smetak. Er ist Kardiologe und Vorsitzender des Berufsverbands Niedergelassener Kardiologen. Dr. Smetak, schön, dass Sie mein Gast heute sind.
Ja, ich freue mich auch auf dieses Treffen. Wichtiges Thema, denke ich. Ich freue mich darüber, dass wir da ein klein wenig uns darüber unterhalten können.
Prima. Vielleicht mal vorneweg, wie viele Patienten, Dr. Smetak, schätzen Sie, sind denn in Ihrer Praxis schon übergewichtig, auch stark übergewichtig vielleicht?
Also in unserer Praxis rechnen wir mit einem Anteil von 60-70%. Viele kommen auch schon mit kardiovaskulären Folgeerkrankungen, die eben direkt mit dem Übergewicht oder der Adipositas in Verbindung stehen.
Und ab welchem Punkt würden Sie sagen, wird Übergewicht für Sie als Kardiologe dann auch wirklich bedenklich? Wo man sagt, da müssen wir irgendwas gegen machen.
Na gut, definitionsgemäß haben wir ja diesen Body Mass Index, das heißt den Quotient aus Körpergewicht und Körpergröße im Quadrat. Und da ist ein BMI von über 30 schon im Sinne der Adipositas ein wichtiger Punkt. Aber auch schon drunter machen wir uns Gedanken, insbesondere wenn die Fettverteilung auffällig ist. Das heißt, wir haben ja so das hormonell aktive viszerale Fett, also das Fett im Bauchraum. Und deswegen ist auch der Taillenumfang und das Verhältnis der Taille zur Hüfte noch ein wichtiger Punkt. Also nicht allein die Gesamtmenge an Fett, sondern auch die Fettverteilung spielt eine Rolle.
Und warum ist gerade dieses bauchbetonte Fett beim Übergewicht aus kardiologischer Sicht so gefährlich?
Das sind offensichtlich Hormone aktiv, die Entzündungsvorgänge fördern. Und Entzündungsvorgänge spielen insbesondere bei unseren Plaques, bei den Verkalkungen, die mal aufplatzen können, zum Beispiel im Herz-Kranz-Gefäß-System und dann einen Herzinfarkt auslösen können, eine wichtige Rolle. Und deswegen ist dieses sogenannte viszerale Fett für uns wichtig, das im Auge zu haben und auch gerade daran zu gehen, dieses zu reduzieren.
Gibt es da ähnlich wie beim BMI so eine Grenze für Frauen und für Männer, wann es dann wirklich zu viel ist?
Ja, also über 100 Zentimeter Umfang ist mit Sicherheit ein Punkt, der deutlich zu viel ist.
Das gilt dann für Männer und Frauen gleichermaßen.
Ja.
Und gibt es bei Ihnen dann auch bestimmte Patientengruppen, wo Sie besonders aufmerksam sind, was das Gewicht angeht? Also wenn Sie vielleicht besondere Begleiterkrankungen haben?
Ja, also klar, Gewicht ist ja oft noch der Wegbereiter für, wie Sie schon sagen, andere Begleiterkrankungen, unter anderem den Diabetes mellitus, aber auch Bluthochdruck spielt da eine wichtige Rolle, was Übergewicht betrifft. Umgekehrt durch Gewichtsabnahme lässt sich das verbessern, sowohl Bluthochdruck als auch Diabetes. Und auch die Herzinsuffizienz ist vergesellschaftet bei vielen Patientinnen und Patienten mit einem Übergewicht. Und zunehmend sehen wir auch, das findet in den Leitlinien Einzug bei Vorhofflimmern eine wichtige Rolle des Übergewichtes. Das heißt, da zählen wir das als wichtigen Faktor, das Gewicht anzugehen, um eben eine entsprechende Reduktion auch der Vorhofflimmerlast oder gar des Auftretens von Vorhofflimmern zu erreichen.
Der erste Schritt ist natürlich dann auch den Patienten anzusprechen. Wie gehen Sie da ganz konkret vor? Denn das ist ja doch ein sensibles Thema und Sie wollen ja Patienten nicht weder verletzen noch irgendwie auch demotivieren.
Sie sagen es. Also ich spreche das Thema empathisch und sachlich an. Das heißt, keine Schuldzuweisung. Es ist ja so, dass Übergewicht häufig auch in die Richtung einer gewissen Suchtproblematik geht oder und eines Überangebots schlichtweg an entsprechenden Ernährungsmöglichkeiten, drücken wir es mal so aus, und natürlich auch die zunehmende Problematik der sitzenden Tätigkeiten. Das heißt, da kommen viele Faktoren zustande, die Übergewicht bedingen, neben auch, das gibt es natürlich, genetischen Faktoren. Das heißt, für mich ist es immer wichtig, das Thema anzusprechen, ohne Schuldzuweisung und Wege aufzuzeigen, um diese gesundheitlichen Gefahren, die entweder schon da sind durch das Gewicht oder die drohen, anzusprechen und gemeinsam dann eine Lösungsfindung anzugehen, die aus ganz verschiedenen Bereichen, Faktoren dann kommen kann.
Wie reagieren denn die meisten Patienten darauf, wenn Sie sie aktiv ansprechen? Was ist da so am häufigsten?
Die sind sehr dankbar, dass man das Thema auch offen anspricht und haben ja oft auch ein schlechtes Gewissen. Das ist dann bei manchen dann eine gewisse Abwehrfunktion. Dann muss man die gemeinsam eben angehen und schlichtweg verständlich machen, dass wir hier keine Schuldzuweisung, wie ich schon aufgeführt habe, hier vornimmt, sondern dass man merkt, oder nicht Mann, sondern dass Frau und Mann merken, dass man ihnen helfen will und nicht verurteilen will.
Was sind denn dann zum Beispiel Argumente, mit denen Sie es schaffen, am ehesten schaffen, Ihre Patienten dann zu motivieren, zu sagen, ja, wir gehen ganz konkret ran an den Speck?
Dass man ihnen aufzeigt, was es für positive Auswirkungen hat. Man tut sich im wahrsten Sinn des Wortes leichter. Es bedeutet häufig, dass man weniger Medikamente einnehmen muss, wenn man das Gewicht reduzieren kann, dass die Lebensqualität steigt und dass allein, wenn man Gewicht abnimmt von Größenordnung 5-10%, sowohl die Lebensqualität, aber auch die Quantität zunimmt, also einen lebensverlängernden Effekt aufzeigt. Das sind die Punkte, die ich versuche rüberzubringen. Ich denke, dass viele Patientinnen und Patienten sehr wohl wissen, dass eine Verbesserung eintritt, aber den Drive, den richtigen Weg noch nicht gefunden haben.
Genau, der berühmte erste Schritt, dann wirklich loszulegen. Und Sie haben es ja erwähnt, also gerade bei den Medikamenten, man weiß es, bei dem Bluthochdruck und auch bei einem beginnenden Diabetes Typ 2 kann man wirklich wahnsinnig viel erreichen durch eine deutliche Gewichtsreduktion.
Absolut.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Wenn es dann darum geht, konkrete Therapiemöglichkeiten anzubieten bei Patienten mit Übergewicht, was steht denn da Ihnen als Armamentarium zur Verfügung? Als Kardiologe?
Naja, also klar, ich kann jetzt nicht die gesamte Ernährungsberatung im Detail übernehmen. Gewisse grobe entsprechende Beratung, Lebensberatung natürlich, die strukturiert ist, aber auch natürlich der Verweis auf entsprechende Möglichkeiten, die es über die Krankenkassen gibt, was Ernährungsberatung betrifft, wenn man intensiver rangehen will. Für mich immer wichtig der Hinweis, da haben wir ein Rezept, das sogenannte Rezept für Bewegung, wo wir ganz konkret nämlich die Unterstützung der Ernährungsmaßnahmen über die Bewegung, was Gewichtsabnahme betrifft, nochmal schriftlich fixieren und gewisse auch für den Patientinnen und Patient sinnvolle und nicht gefährdende entsprechende sportliche / intensive Bewegungseinheiten verordnen, in Anführungszeichen, damit ein Anhaltspunkt da ist. Natürlich wichtig, wie gesagt, der Verweis auf Ernährungsberatung professioneller Art und gegebenenfalls, wenn auch sowieso schon ein Diabetes mellitus vorliegt, einen Hinweis auf entsprechende medikamentöse Therapie, diese sogenannten Abnehmspritzen, GLP-1-Analoga, die eben da ja doch positive Effekte zeitigen und bei schon bestimmten Diabetes mellitus natürlich hier sinnvoll in der einen oder anderen Konstellation da sowieso schon eingesetzt werden können. im Worst Case, in Anführungszeichen Worst Case, in sehr ausgewählten Fällen auch der Hinweis, dass es eine Adipositaschirurgie gibt, die ja auch sehr gute Effekte erzielt, wenn all die anderen Dinge, die ich im Vorfeld jetzt aufgeführt habe, Lebensstil, Bewegung, gegebenenfalls medikamentöse Therapie nicht greifen als Ultima Ratio, um eben schwerste Schäden auch im kardiovaskulären Bereich zu verhindern.
Bei den Medikamenten haben Sie es erwähnt, die GLP-1-Rezeptoragonisten, bekannt auch eher so landläufig als Abnehmspritzen, die erleben ja wirklich einen Wahnsinnshype, muss man sagen. Wie gut sind Sie denn tatsächlich auch gerade bei den Herzpatienten, die Sie ja vorwiegend in Ihrer Praxis sehen?
Ja.
Reicht das denn aus, um langfristig das Gewicht zu reduzieren? Und wann genau können Sie das nochmal differenzieren? Wann können Sie das den Patienten auch wirklich empfehlen und verordnen?
Ja, also ich denke, was ganz wichtig ist, das ist natürlich nur aus meiner Sicht zumindest eine Anstoßtherapie. Warum? Diese Therapie wirkt nur dann, solange sie angewandt wird. Jetzt ist es so, dass es Daten gibt, dass es tatsächlich natürlich das Gewicht senkt, den Blutzucker verbessert, logischerweise auch dann Blutdruck verbessert und eine kardiovaskuläre Schutzwirkung entfaltet. Aber parallel muss eine Verhaltensänderung auch stattfinden. Mhm. Ohne diese würde wäre das nur die halbe Miete oder der falsche Ansatz, wenn man sich auf dieses Medikament verlässt. Wir haben diesbezüglich auch noch keine wirkliche ganz langen Daten jetzt, was diese Medikation betrifft, was wirklich stattfinden würde, wenn das eben zum Beispiel bei Nicht-Diabetikern eingesetzt wird. Richtig, das wissen wir nicht. Da müssen wir mal abwarten, ob wir da nicht doch auch vielleicht irgendwo langfristig negative Effekte zeitigen. Und wenn ich weiterhin eine Lebensführung habe, zum Beispiel zu cholesterinhaltige Substanzen, zu alkoholmäßig zu viel, was ja auch gewichtsmäßig häufig eine Rolle spielt, Alkohol, und dieses nicht ändere, dann habe ich dann zwar einen gewissen Teileffekt, aber nicht den Effekt, den ich wirklich langfristig brauche, um einen positiven Effekt für das Herz-Kreislauf-System zu erreichen. Die Verordnungsfähigkeit ist ja für Diabetiker partiell gegeben, für Nicht-Diabetiker prinzipiell noch nicht. Man kann Einzelanträge bei den Krankenkassen stellen, die werden partiell auch genehmigt. Aber wie gesagt, man sollte da jetzt nicht diesen Hype zu sehr in die Öffentlichkeit tragen, / hier auffordern, nach dieser Spritze zu fordern, sondern als Baustein in ausgesuchten Fällen ja, als generelle Empfehlung nein.
Wird ja auch wirklich immer wieder viel diskutiert und die Frage ist ja auch, was passiert, wenn man sagt, ich will vielleicht nicht oder Sie sollten nicht langfristig spritzen. Bislang ist es ja schon auch bekannt geworden, wer das wieder absetzt, nimmt wieder zu. Also wir haben auch so eine Art Jojo-Effekt. Ja. Haben Sie da schon Erfahrung gesammelt? Wie oft kommt es bei Ihren Patienten vor? Oder kann man etwas die Dosis langsam reduzieren, langsam ausschleichen, dass es nur die Hälfte der Dosis gibt?
Wie gesagt, wenn man es schafft, die Lebensstilfragen parallel zu arbeiten, dann kann man das so, wie Sie es gerade geschildert haben, über ein ausschleichendes Regime angehen. Aber das ist Voraussetzung, weil sonst tritt dieser in Anführungszeichen Jojo-Effekt ein. Sobald dann die Spritze eben nicht mehr gegeben wird, dann droht eben der Rebound-Effekt, dass es zur Gewichtszunahme wieder kommt und das alte Ursprungsgewicht wieder erreicht wird. Und deswegen kann es nur in der Kombination mit Lebensstiländerung und gegebenenfalls Medikation, Klammer auf Spritze, Klammer zulaufen, nicht alleine. Das wäre aus meiner Sicht medizinisch nicht sinnvoll und auch nicht verantwortbar.
Und Sie haben es schon erwähnt, es gibt ja Ernährungs-Apps, es gibt Programme von den Krankenkassen. Wie oft arbeiten Sie direkt mit in der Praxis, dann mit Ernährungsberatern, aber vielleicht auch mit einem Psychologen und dann Chirurgen zusammen?
Gut.
Und wie wichtig ist auch die Rolle des Hausarztes? Die Termine sind da ja häufiger noch als bei Ihnen in der Kardiologie.
Da wollte ich gerade drauf raus. Natürlich kommen wir da an Grenzen, muss man ganz offen sagen, was die Möglichkeiten betrifft, die wir haben. Der Verweis und auch genaue entsprechende Empfehlungen, was Ernährungsberatung betrifft, bei den Krankenkassen erfolgt häufig, /immer. Was Bewegung betrifft, da sehr intensiv durch uns selbst, muss man klar formulieren. Das ist ein Hobby von mir auch, dass ich mir da immer vornehmen, die Bewegung ins Spiel zu bringen. Mhm. Die psychologische Betreuung bei extremen Formen, da wird es schwierig, was auch Termine betrifft. Und natürlich das Einbinden des Hausarztes in diese Gesamtkonstellation. Was die Chirurgie betrifft, funktioniert es meist umgekehrt. Wir kriegen Patientinnen und Patienten zur kardiovaskulären Beurteilung vor eventueller chirurgischer OP, entweder eines elektiven Eingriffs irgendwo oder ganz gezielt, was die bariatrische, also diese Chirurgie, die Magenverkleinerung, Magenbänder oder Umgehungsoperationen betrifft, dass wir dann eine Beurteilung ausdrücken sollen, ob das kardiovaskulär vertragen wird, so eine Operation. Das heißt, wir versuchen das schon in einem gewissen Team hinzukriegen. Da fehlt es noch an der generellen Vernetzung aus meiner Sicht. Da muss noch mehr getan werden. Da hoffe ich mir, wie so viele auch, von der Digitalisierung etwas mehr, dass es gelingt, über Zentrenbildung, über dann aber auch niedrigschwelligen Zugang, über digitale Instrumente da noch mehr an Vernetzung hinzubekommen.
Aber grundsätzlich ist tatsächlich auch so eine Magenband- oder Magenverkleinerungsoperation auch unter Umständen für Herzpatienten in Erwägung zu ziehen.
Ja, also bei schwer adipösen Patienten, da sprechen wir von einem BMI über 40 oder wenn ein BMI über 35, also dieser Body Mass Index über 35 vorhanden ist mit Begleiterkrankungen, dann ist das eine Option, wenn eben andere konservative Maßnahmen nicht ausreichend. Wir sehen, das haben wir vorhin schon diskutiert, eben hinterher eine deutliche Verbesserung von Blutdruck, Blutzucker und eben auch der Herzfunktion. Das heißt, sehr wohl stellt das eine Option dar, die wir durchaus, ich spreche die mehrfach im Jahr mit meinen Patientinnen und Patienten an, um sie darauf hinzuweisen, dass hier noch eine Möglichkeit bestünde. Und das wird auch gern angenommen, dass man darüber spricht und es auch aufzeigt, dass es eben notwendig wird, um eben nicht doch in eine schwere Herz-Kreislauf-Problematik durch das Übergewicht hineinzurutschen. Mhm.
Was zeichnet denn so die Patienten bei Ihnen in der Praxis aus, die es auch wirklich geschafft haben, langfristig ein niedrigeres Gewicht zu halten?
Die Lebensstilumstellung, das heißt, dass sie es geschafft haben, sich realistische Ziele zu stecken, was auch Gewichtsreduktion betrifft, die es geschafft haben, Bewegung regelmäßig in den Tagesablauf hineinzubringen und natürlich die ja auch ganz ehrlich gesagt ein positives soziales Umfeld haben, die das mit unterstützen, die eben hier nicht negativ gepolt sind, sondern auch positiv mitwirken an der Gewichtsreduktion über Lebensstiländerung, das heißt Ernährung ganz klar meiden, eben hochkalorische Substanzen. Alkohol spielt eine wichtige Rolle. Alkohol ist ja praktisch nichts anderes als reines Fett, wenn man das so sehen will. Ja,
die Kalorien gehen direkt in die Fettdepots rein. Und es sind nicht wenige.
Die werden sofort umgewandelt in Triglyceride. Und Alkohol hat einen weiteren Negativeffekt, dass er einen kurzen Unterzucker erzeugt, was Hunger erzeugt. Deswegen gehen viele nach Genuss von Alkohol an den Kühlschrank oder den Schleckschrank und räumen den aus. Und deswegen ist das auch ein wichtiger Hinweis, dass schon Verzicht auf Alkohol sehr viel an Positiven erreichen kann, unabhängig davon, dass der Alkohol per se kardiovaskulär negative Auswirkungen hat. Es gibt ja verschiedene Hinweise, dass man am besten gar keinen Alkohol konsumiert, zumindest wenn, dann nur sehr selten, um eben da negative Auswirkungen zu verhindern. Also zusammengefasst, Lebensstiländerung in einem positiven Umfeld, realistische Ziele, regelmäßige Bewegung, das sind die Faktoren, die ich bei den Patientinnen und Patienten sehe, die dann auch zum dauerhaften Erfolg führen.
Das ist ja eigentlich das Wichtigste, damit es nicht immer rauf und runter mit dem Gewicht geht. Können Sie vielleicht einen besonders beeindruckenden Patientenfall schildern, bei dem nämlich tatsächlich dann die Gewichtsabnahme zu einer, Sie haben es schon geschildert, dramatischen Verbesserung seiner Herzgesundheit geführt hat?
Ja, also ich habe da 160 Kilogramm schweren Patienten gerade im Kopf. Der hatte schweren Hochdruck, schwer einstellbar der Hochdruck, hatte auch noch eine Schlafapnoe dabei, was ja auch häufig vergesellschaftet ist mit starkem Übergewicht, hatte einen Diabetes und Vorhofflimmern. Der hat es geschafft durch Lebensstiländerung und anfänglich auch eine GLP-1-Therapie, der war Diabetiker, wie gesagt, 50 Kilogramm abzunehmen. Wow. Und damit war der normoton, das heißt normaler Blutdruck, hat deutlich weniger Medikamente gebraucht. Das Vorhofflimmern hat sich stabilisiert, weil auch die Schlafapnoe besser wurde. wurde. Und der war natürlich erleichtert im wahrsten Sinne des Wortes, wie seine Lebensqualität dann auch gestiegen ist. Mhm.
Wie lange hat er dafür gebraucht für diese Gewichtsabnahme?
Er hat in einem Jahr hat er das geschafft, das abzunehmen. Das ist natürlich sehr außergewöhnlich, muss man offen zugeben. Der hat war dann so motiviert, als es mal anfing, die Pfunde, als die purzelten, dass dem das ganz, ganz wichtig war. Er war ein 50-jähriger Patient und von der Seite aus war es dem schon wichtig, weil er erkannt hat, wenn er jetzt nichts tut, dann hat er einen eher schlechten Lebensabend. So hat er jetzt die Chance, doch eine Lebensqualität und Lebensquantität zu erfahren, die positiv ist.
Ja, sehr schönes Beispiel. Und das motiviert dann wahrscheinlich auch wirklich, dass er das Gewicht weiterhält.
Davon gehe ich aus.
Vielleicht zum Abschluss noch eine. Ja, man kann ja nicht in die Glaskugel schauen. Aber zum Abschluss vielleicht noch eine ganz andere Frage. Wenn Sie jetzt Gesundheitsminister wären, welche eine Maßnahme würden Sie sofort einführen, um das tatsächlich wachsende Übergewichtsproblem in Deutschland anzugehen?
Ja, der Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister sind nicht um ihren Job zu beneiden. Deshalb bin ich froh, dass ich es nicht bin. Aber also wenn ich es denn könnte, würde ich eine verbindliche Gesundheitsbildung ab der Grundschule einführen, mit vielen praktischen Einheiten zur Ernährung, zur Bewegung, zur Mediennutzung. Und das sehe ich eben als präventive Maßnahme, die früh beginnen muss, um eben Übergewicht zu verhindern. Für mich ist Bildung der nachhaltigste Hebel für das Gesundheitsverhalten in unserer Bevölkerung.
Hm. Ja, vielen Dank, Dr. Smetak, für diese aufschlussreichen und auch praktischen Tipps im Gespräch.
Gerne.
Sie haben uns gezeigt, dass Übergewicht zwar ein ernstzunehmendes Risiko für unser Herz ist, aber auch, dass es konkrete und wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt. Das war damit wieder Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung.
Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Danke, Dr. Smetak. Hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen? Dann teilen Sie sie gerne im Bekanntenkreis. Und wenn Sie sich von dem Thema angesprochen fühlen, werden Sie aktiv und sprechen Sie auch Ihre Hausärztin und Ihren Kardiologen ruhig einmal auf das Thema Gewichtsreduktion an. Denn gemeinsam lässt sich tatsächlich meist mehr erreichen. Und schauen Sie auch gerne natürlich auf der Website der Herzstiftung vorbei. Dort finden Sie weitere Informationen und Tipps zur Herzgesundheit und auch zum Thema Übergewicht. Ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Vor allem bleiben Sie gesund.